Morgen. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. In der kleinen Umfrage vorab hat sich ein Thema herauskristallisiert, mit dem wir jetzt beginnen werden. Und dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ich habe noch ein paar andere Themen genannt bekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Hauptthema Iran verbringen und dann auch Platz haben für das ein oder andere Seitenthema. Das Umweltministerium hat sich heute leider abgemeldet für Fragen an das Umweltministerium. Die können natürlich gestellt werden, würden dann aber im Nachhinein schriftlich beantwortet. So, dann kommen wir zu Ihren Fragen, die an jedem Montag. Herr Nils war der Erste. Wo sind Sie denn da?
So. Ich dachte, ich lege eine Liste vor, dann fange ich ruhig mal an, ein bisschen verschnupft. Herr Cornelius, Herr Giese, gibt es eine Umschreibung oder sind Bemühungen im Gange des Völkerrechts aus deutscher Sicht, weil hier auffällt die Schieflage zwischen der norwegischen, der spanischen, der französischen und anderen europäischen Interpretationen, oder sind jetzt Präventivschläge nach deutscher Völkerrechtssicht aufgenommen in den Katalog der Kriegsgründe?
Also ich vermute, Sie spielen dann auf das E3-Statement von gestern. Möchten Sie dazu eine Erklärung oder ich verstehe Ihre Frage nicht?
Der Hinweis, dass Norwegen klar gesagt hat, das Völkerrecht ist gebrochen worden durch diese Angriffe. Spanien, dito, Herr Macron etwas verschwurbelt auch. Deutschland hat nicht verschwurbelt gesagt, müssen wir noch prüfen.
Also es besteht kein Zweifel, dass Iran mehrfach das Völkerrecht gebrochen hat. Wir erleben seit vielen Jahren bis Jahrzehnten schwere Verletzungen Irans vom nuklearen Anreicherungsprogramm über das ballistische Programm, die Bedrohung der Nachbarn durch Proxys, durch tatsächlich feindselige Maßnahmen, durch die Unterstützung der Houthis, der Hisbollah und der Hamas. Es gibt also eine ganze Reihe. Es gibt völkerrechtlich legitimierte Maßnahmen gegen diese Provokation und gegen diese offensiven Maßnahmen. Und insofern besteht für mich kein Zweifel, dass der Bruch des Völkerrechts von Iran maßgeblich betrieben wurde.
Kurze Nachfrage, welche IAEO-Hinweise liegen der Bundesregierung vor, dass in der Tat dieser langjährige Versuch, die Atomwaffenproduktion zu verhindern, zu vermeiden, irgendwie fragwürdig geworden ist, gebrochen wurde? Und wie erklärt sich bitte die Schieflage zwischen dem, was der omanische Außenminister am Donnerstag oder Freitag gesagt hat? Montag geht's weiter, es sind Fortschritte zu erkennen. Hat er sich vertan oder sehen Sie das nur anders?
Ich kann die Worte des omanischen Außenministers nicht hier interpretieren. Erstens liegen sie mir nicht vor, zweitens steht es mir nicht zu, ihm Dinge in den Mund zu legen. Was das Nuklearprogramm angeht, kennen Sie die Sequenz, die uns über viele Jahre und Jahrzehnte begleitet hat. Zuletzt hat Iran selbst nach der Zerstörung seines nuklearen Anreicherungsprogramms oder der weitgehenden Zerstörung, wir können das Maß der Zerstörung nicht genau erkennen, den Nachweis nicht erbracht, wo etwa 440 Kilogramm hoch angereichertes Plutonium zu finden sind. Und das ist auch ein Teil des Verstoßes gegen die IAEA-Auflagen und das ist auch Teil dieses Legitimationsstranges.
Herr Thurow.
Herr Cornelius, der Bundeskanzler hat ja gestern zusammen mit Herrn Macron und Herrn Stamer von möglichen defensiven militärischen Schritten gesprochen, was auch immer das dann ist. Und Herr Wadefuhl hat heute relativ klar im Deutschlandfunk auf Nachfrage gesagt, Deutschland hat nicht die Absicht, an diesem Krieg teilzunehmen. Worüber reden wir? Reden wir um den Schutz und die mögliche Verteidigungsfähigkeit der Soldaten, also deutsche Soldaten, die noch in der Region sind, in Jordanien?
Absolut richtig. Wir reden über den Selbstschutz der Bundeswehr, den Selbstschutz der dort stationierten Soldaten. Die Formulierung bringt zum Ausdruck, dass wir uns das Recht vorbehalten, unsere Soldaten in der Region zu schützen, falls sie angegriffen werden. Dieses Recht zur Selbstverteidigung nehmen die Soldaten der Bundeswehr selbstverständlich wahr.
Das heißt also, wir reden nicht über, das hatte man ja bei früheren Kriegsgeschehen mal, über Überflugrechte Deutschlands, Rammstein, diese Fragen, das ist alles nicht gemeint, sondern wir reden über die deutschen militärischen Missionen im Nahen Osten.
Diese Formulierung betrifft in unserer Interpretation exakt das, was ich eben gesagt habe. Alle anderen Rechte sind zum Beispiel durch Stationierungsabkommen geregelt.
Herr Rinke.
Cornelius, direkt eine Nachfrage, weil in dieser Formulierung des E3-Statements ja auch steht, an der Quelle zu zerstören. Das hat ja die Interpretationen ausgelöst, dass damit dann bei den Verteidigungsmaßnahmen auch Militärschläge im Iran selber, also Abschussrampen oder Ähnliches, gemeint sind. Ja. Können Sie das nochmal bitte erklären, wieso dann diese Formulierung an der Quelle zu zerstören da drin steht?
Ja, diese Formulierung wird erstens von jedem der E3-Unterzeichner nach eigenen Maßgaben interpretiert. Unsere Interpretation habe ich eben vorgelesen oder auch Ihnen mitgeteilt. Zweitens bedeutet, muss diese Formulierung im Zusammenhang gelesen werden mit dem kompletten Satz. Da steht auch das Wort Enabling. Und Enabling bedeutet, dass man anderen Nationen das ermöglicht. Sie haben auch vielleicht gestern Abend das Statement des britischen Premierministers verfolgt, dass sich dann viel klarer auf die Reichweite dieses Satzes etwa für die britische Position erklärt.
Kurze Nachfrage, dieses Enabling, damit sind auch deutsche Stützpunkte gemeint oder nur britische?
Wie ich gesagt habe, die deutschen Stützpunkte sind alle durch die Stationierungsabkommen abgedeckt. Darf ich an dieser Stelle unter 3 gehen?
Wir dürfen unter 3 gehen.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter 3. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann sind wir wieder unter 1, können Ihre Kameras wieder einschalten und der Herr Warwick hat die nächste Frage.
In der schon erwähnten E3-Erklärung heißt es ja auch, wir waren nicht an den Militärschlägen beteiligt. Da würde mich interessieren, welche Definition von beteiligt legt die Bundesregierung denn dem zugrunde? Nur keine eigenen Bomben oder heißt es auch keine Logistik, kein Transit, keine Zielaufklärung, keine nachrichtendienstliche Zuarbeit, keine Nutzung deutscher Standorte?
Wenn Sie das noch kurz aufklären. Das bedeutet das, was da steht, wir waren an den Militärschlägen nicht beteiligt. Ja.
Das heißt, die eben von mir genannten Gründe, die können Sie ausdrücklich ausschließen?
Wir sind militärisch an der Operation nicht beteiligt.
Militärisch.
Gut. Herr Rusch.
Ja. Eine Frage ans Verteidigungsministerium. Wie schätzen Sie die Gefährdungslage für die deutschen Soldaten im Nahen Osten ein? Es gab ja iranische Angriffe auf das Multinationallager in Erbil und das Bundeswehrfeldlager in Jordanien. Können sich die Militärlager angemessen auf Angriffe aus der Luft wehren?
Sie haben recht, es gab am Wochenende zwei Vorfälle, einmal in Erbil im Irak und einmal in Jordanien auf der multinational genutzten Airbase Al-Azraq. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten, also die deutschen Kontingente, waren hier nicht unmittelbares Ziel. Das merkt man ja auch, wie groß die Basen sind und wo die Einschläge stattgefunden haben. Also die gute Nachricht ist, dass alle deutschen Soldatinnen und Soldaten, und wir haben mehr als 500 in der Region insgesamt, sind wohlauf, sind in geschützten Unterkünften oder in geschützten Positionen und allen geht's gut. Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, wird sich heute noch mit den Kontingenten abstimmen und wird eine große Schalte geben mit den Kontingenten vor Ort. Und er wird sich da informieren. Die Gefährdungslage, klar, in so einer Situation, so einer dynamischen Situation vor Ort, ist natürlich so, dass wir alle lageangepassten Schutzmaßnahmen ergreifen, um die Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Das ist ganz klar. Sie wissen, dass wir das vorab schon getan haben. Wir haben ja die Lageentwicklung. Wir alle haben die gesehen, die Lageentwicklung vor Ort. Und wir haben deswegen ja auch schon das Kontingent in Erbil maßgeblich ausgedünnt. Wir haben für alle Kontingente und ich sage für alle in der ganzen Region befindlichen Soldaten Schutzmaßnahmen ausgearbeitet, umgesetzt, rechtzeitig umgesetzt, sodass wir Gott sei Dank glücklicherweise auch keine Einschränkungen oder keine personellen und materiellen Schäden aktuell haben. Allen geht's gut, das Wichtigste.
Und Nachfrage? Kann man sich aus Ihrer Sicht angemessen gegen Luftangriffe wehren?
Die eingesetzten Soldatinnen und Soldaten sind ja auf multinationalen Stützpunkten. Das heißt, wir haben ja keine eigenen Stützpunkte vor Ort. Das heißt, für alle Abwehrmaßnahmen, Verteidigungsmaßnahmen sind die Gastgeber bzw. die anderen Nutzer, die die Basen federführend betreuen, zuständig. Und da gibt es entsprechende Möglichkeiten. Das zeigen ja auch die Vorfälle am Wochenende, wo auch Angriffe abgewehrt wurden. Und es obliegt nicht der Bundeswehr als Nutzer in diesem Falle, diese Luftverteidigung zu übernehmen. Das machen andere. Aber kann ich aus eigenem Erfahren sagen, wenn Sie ein Kontingent vor Ort haben, sind Sie vor Ort in alle Planungen immer ganz eng eingebunden. Es gibt dann Abstimmungskreise mit den lokalen Sicherheitsverantwortlichen der Kontingente. Da wird durchgesprochen, was passiert, wenn eine Sirene losgeht, wenn Luftalarm kommt. Und dann stimmen sich die Nationen ab, wer stellt was und wer sorgt für Sicherheit und wo wird hinverlegt. Also das ist eigentlich dann ein richtiger vorausgearbeiteter Alarmplan, der dann greift. Und da ist die Bundeswehr überall natürlich eng eingebunden.
Herr Fechner. Achso, einer weiter ist das.
Vielen Dank, Fechner, DTSM. Herr Cornelius, mit Blick auf die anstehende US-Reise des Kanzlers, inwiefern ändert die jüngste Eskalation im Nahen Osten jetzt die Agenda für den US-Besuch?
Ja, die Agenda für den US-Besuch ist, wie am Freitag angekündigt, offensichtlich. Natürlich wird der Krieg in Nahost eine zentrale Rolle einnehmen. Die deutsche Seite wird außerdem das Interesse haben, auch die Lage in der Ukraine, so die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen anzusprechen. Alles sind Themen, die uns transatlantisch beschäftigen. Gerade die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sollten nicht ignoriert werden. Hier haben wir ungelöste Themen nach dem Zollurteil des Obersten Gerichtshofs der USA. Und auch in der Ukraine hat der Krieg meines Wissens nicht aufgehört, sondern ist nach wie vor unsere größte sicherheitspolitische Herausforderung und Bedrohung in Europa, weshalb Deutschland auch dort die Führungsrolle in der Unterstützung der Ukraine übernommen hat. Darauf hinzuweisen, wird sich der Bundeskanzler das Recht nehmen und auch die Vermittlungsbemühungen der USA in diesem Konflikt weiter einfordern und begleiten.
Dann noch die Nachfrage, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass der US-Präsident auch Zeit für den Kanzler finden wird? Gibt es eine Alternative für eine kurzfristige Absage?
Ich bin sehr zuversichtlich.
Herr Blank. Herr Blank ist da.
Dankeschön. Noch mal kurz zurück, bitte, Herr Müller. Entschuldigung, zur Bundeswehr. Können Sie einen Überblick geben über die Zahl der deutschen Soldaten, die in dem Gebiet im Moment noch stationiert sind? Und können Sie sagen, ob es möglicherweise Veränderungen in der Zusammensetzung geben soll, kurzfristig, also dass Soldaten noch weiter abgezogen werden?
Ich ziehe die zweite Frage mal vor. Wir haben ja schon Veränderungen durchgeführt, lagerabhängig im Blick auf die Lageentwicklung. Veränderungen sind nie auszuschließen. Das operative Führungskommando der Bundeswehr hat ja stündlich Kontakt zu den Kontingenten, analysiert stündlich, was vor Ort passiert. Die Kontingentführer sind nochmal zugeschaltet und bewerten für sich die Lage vor Ort. Und auszuschließen ist natürlich keine weitere Anpassung. Das ist normal Bundeswehrgeschäft, militärisches Geschäft, dass man auf eine veränderte Lage reagiert. Das ist also der normale Sachstand. Was haben wir vor Ort im Raum? Wir haben natürlich die beiden Großkontingente, einmal UNIFIL und einmal das Kontingent CDCBI-NMI. Ich komme nochmal gleich dazu, weil ich Haufen Abkürzungen genutzt habe. Ich beginne mal mit UNIFIL, das Kontingent, was im Bereich Libanon bzw. seegestützt ist. Einmal eine Fregatte, die auf dem Weg bzw. in der Region Zypern aktuell ist und einmal unsere deutschen Kräfte, die im Libanon selber sind. Dann haben wir natürlich Kräfte im Bereich Israel. Sie wissen, dass wir beim Bereich CMCC, also im Civil Military Coordination Center, die Logistik für Hilfslieferungen für Gaza mit koordinieren, Personal haben. Wir haben aber auch da noch Soldaten, die zum Beispiel in der Ausbildung sind für German Heron TP oder für Arrow. Also dort ist Personal in Israel, aber dieses Personal ist auch alles sauber und sicher untergebracht. Wir haben dann der große zweite Block, das ist dann Operation Inherent Resolve und NATO Mission Irak, beides im Schwerpunkt im Irak, wo wir aus Erbil schon abgezogen haben und jetzt den Großteil der Kräfte entweder in Jordanien auf der Airbase Al-Azraq haben oder im Bereich Bagdad. Das betrifft vor allem die NATO Mission Irak. Und wir haben Restpersonal in Erbil, das haben wir letzte Woche ja schon dargestellt, und wir haben Verbindungspersonal in Kuwait und in Katar, größtenteils, also für die Operation OIR und für NATO Mission Irak. Genau, das ist so der Schwerpunkt in der Region. Nicht zu vergessen Aspides. Bei Aspides sind wir auch weiterhin beteiligt. Wir haben zwei Personen als Verbindungsoffizier auf dem Flaggschiff von Aspides. Und wir haben dort noch Personal, welches den Flugbetrieb der luftgestützten Plattform. Wir haben ja eine Aufklärungsplattform bei Aspides. Und dieses Personal stellt diesen Flugbetrieb bei Aspides sicher. Das sind so die drei größeren Blöcke mit Verbindungselementen, die ich aufzählen kann.
Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Um das ein bisschen auszuweiten, steht für die mögliche Evakuierung oder Rückholung von deutschen Staatsbürgern aus dem Gebiet die Fregatte möglicherweise zur Verfügung oder auch deutsche Flugzeuge, sind die in Bereitschaft versetzt worden?
Das kann man, eine pauschale Kräfteansatz, Mitteleinsatz kann man gar nicht pauschal beantworten. Das wird immer auf die jeweilige Situation bezogen. Es kann ja sein, dass Sie vielleicht denken, Sie planen pauschal was aus, aber vor Ort ist zum Beispiel der Hafen nicht nutzbar oder der Flugplatz. Deswegen wird immer entschieden, was man für eine Kräfte nimmt, wenn das so sein sollte. Und dann gibt es natürlich für alle Kontingente ständig Eventualfallplanungen. Das gehört zum Geschäft des operativen Führungskommandos und der Kontingente selber. Also es gibt für alles, und das nicht nur auf die Situation bezogen, sondern es gab schon bei den großen Einsätzen, die wir in der Gangheit hatten, immer Eventualfallplanungen, die abgedeckt haben, dass es eine Lageentwicklung kommen könnte. Und dann wurden entsprechend Kräfte vorgeplant. Und die Bundeswehr ist selbstverständlich in der Lage, im Ernstfall ihre Kräfte entsprechend zu versorgen, aber auch zurückzuführen, wenn es sein sollte, unabhängig von der Lage jetzt vor Ort. Dafür haben wir luftgeschützte Einheiten, seegeschützte Einheiten, das ganze Instrumentarium.
Mir ging es jetzt gar nicht unbedingt nur, wenn ich das noch kurz anfügen darf, um die eigenen Kräfte, sondern um mögliche deutsche Staatsangehörige im weitesten Sinne im Bereich. Da kommen wir vielleicht aber später noch dazu.
Ja, vielleicht können wir das Thema gleich aufgreifen, weil das natürlich ein Bereich ist, der die Bundesregierung sehr bewegt. Wir wissen, dass sehr viele Touristen in der Region sind. Wir wissen, dass momentan der Flug- und der Schiffsverkehr aus und in die Region nicht möglich ist. Die Bundesregierung beobachtet das und natürlich wird die konsularische Betreuung bzw. überhaupt die Betreuung der gestrandeten Touristinnen und Touristen intensiviert. Das Auswärtige Amt kann sicherlich mehr dazu sagen.
Das kann ich sehr gern tun. Ich nehme mal an, das ist auch eines der angemeldeten Themenbereiche. Insofern vielleicht als Einstieg und dann können wir dann gucken, wie wir uns an den Fragen entlang weiterhangeln. Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir das sehr, sehr bedauern und den Ärger und auch die Frustration und natürlich auch die Sorge vieler Bundesbürger darüber teilen, dass entweder sie selber oder ihre Familien jetzt in so einer Situation sich befinden, die schönsten Wochen des Jahres. Und dann sind unsere Landsleute in der Situation, die sich dann plötzlich in der Konfliktlage darstellt. Also das nehmen wir uns auch zu Herzen und wir verstehen da alle Sorgen und versuchen darauf einzugehen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass wir die Lage der Region natürlich sehr, sehr aufmerksam beobachten. Das tun wir nicht nur von Berlin aus, sondern über alle betroffenen Auslandsvertretungen, die alle arbeitsfähig sind, die wirklich, das kann ich Ihnen sagen, ich habe es am Wochenende selber mitbekommen, wirklich rund um die Uhr jetzt daran arbeiten, deutsche Staatsangehörige in der Region zu unterstützen. Zusammengeführt wird das Ganze für die Bundesregierung durch den Krisenstab der Bundesregierung, der bereits zweimal zusammengetreten ist am Wochenende. Heute ist zum dritten Mal, gerade zur Stunde, tagt er zum ersten Mal unter der Leitung des Außenministers, der heute dann nochmal sich alle Informationen da holt und da zusammenführt über bedeutende neue Entwicklungen. Informieren wir alle Deutschen in der Region mit Landsleutebriefen. Darüber haben wir informiert am Wochenende über alle unsere Kanäle auf der Webseite, Social Media und so weiter. Ich kann das aber hier nochmal wiederholen. Bitte melden Sie sich da an, wenn Sie sich in der Region befinden. Landsleutebriefe, die werden über unsere Krisenvorsorgeliste Elephant verschickt. Ich habe am Wochenende gesehen, dass sehr, sehr viele Menschen, die sich da in der Region schon befinden und in den sozialen Netzwerken auch diese Kontakte teilen. Bitte machen Sie das weiter. Das nutzt uns, um Sie darüber zu informieren, was getan werden kann. Diese Briefe enthalten Hinweise. Wir machen die teilweise mehrfach am Tag, überarbeiten die Hinweise zur Sicherheitslage vor Ort, zu konkreten Verhaltenstipps, Empfehlungen zur individuellen Krisenvorsorge für deutsche Staatsangehörige, auch die Nutzung lokaler Warn-Apps beispielsweise für Raketenalarm und die aufmerksame Verfolgung der lokalen Nachrichten. Darüber hinaus gibt es eine Krisenhotline 24/7, die für Betroffene offen steht. Auch darüber haben wir informiert, soziale Netzwerke und auch auf unserer Webseite. Alle deutschen Auslandsvertretungen stellen über ihre Webseiten ebenfalls Informationen zur Verfügung. Und vielleicht sozusagen als letzte Bemerkung erstmal für diesen ersten Teil. Wir stehen natürlich auch in aller engstem Kontakt mit der deutschen Reiseindustrie, um uns mit deren Krisenmanagement abzustimmen und sie mit notwendigen Informationen zu unterstützen, damit Reiseveranstalter auch ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kundinnen und Kunden nachkommen können. Uns geht es darum, gemeinsam Lösungen dafür unsere Landsleute zu finden.
Herr Güler. So, da sind Sie. Ja.
Dankeschön. Mich würde noch mal eine völkerrechtliche Einschätzung interessieren, Herr Cornelius. Was sagt die Bundesregierung? Steht der US-israelische Angriff im Iran im Einklang mit dem Völkerrecht?
Der Bundeskanzler hat sich ja gestern sehr ausführlich zum Völkerrecht geäußert und festgestellt, dass wir hier ein Dilemma erleben, dass die völkerrechtliche Einhaltung von Normen auch durch Iran für viele Jahre und Jahrzehnte eben nicht festzustellen war. Wir sehen, dass dieser Krieg in einer langen Reihe von Völkerrechtsbrüchen steht und auch von Legitimierungen gegen diese Völkerrechtsbrüche vorzugehen. Und deswegen ist ein Urteil, ein abschließendes Urteil in diesem breiten Rahmen zu sehen. Ich würde außerdem noch mal darauf hinweisen, dass wir ein anderes Rechtsgut haben, das nicht weniger wichtig ist, nämlich das Rechtsgut der Sicherheit. Das Rechtsgut der Sicherheit für uns selbst, aber auch für andere Völker, die bedroht werden, auch für das eigene iranische Volk. Iran hat gegen verschiedene Rechtsnormen massiv verstoßen. Und das Völkerrecht sieht unter anderem auch als eine Norm vor, die Verantwortung, den Schutz der eigenen Bevölkerung. Wir haben gerade zum Jahreswechsel erlebt, dass Iran massiv dagegen verstoßen hat. Also insofern glaube ich, ist das völkerrechtliche Urteil hier ein komplexes, aber es ist gleichzeitig eingebettet in eine ganze Kette von Ereignissen, die hier zu berücksichtigen sind.
Und Sie haben gerade den Schutz der eigenen iranischen Bevölkerung angesprochen. Es wird gemeldet, dass bis zu 500 zivile Opfer durch die Angriffe jetzt im Iran gestorben sind, unter anderem wir haben die Nachrichten gesehen von der Mädchenschule. Hat die Bundesregierung dazu gar nichts zu sagen?
Die Bundesregierung hat das zu sagen, was ich eben gesagt habe. Wir verrechnen keine Opferzahlen. Das ist kein Rechtsmaßstab. Und ich weise nochmal darauf hin, dass wir hier unterschiedliche Kategorien haben, die auch sicherlich ein Dilemma aufweisen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Deutschland stellt das Völkerrecht nicht in Frage. Das will ich ganz, ganz klar hier sagen. Aber es gibt auch ein Sicherheitsinteresse, das vom Völkerrecht nicht adressiert wird. Und das Völkerrecht hat auch seine Grenzen, wie wir in diesem Konflikt auch wieder mal sehen, beziehungsweise vor allem in früheren Konflikten auch gesehen haben. Aber nochmal, Deutschland stellt das Völkerrecht nicht in Frage. Es bekennt sich zum Völkerrecht. Es ist eine große Errungenschaft, die den friedlichen Umgang von Staaten miteinander ermöglichen können. Aber diese Staaten müssen sich auch daran halten.
Wir machen weiter, hier vorne, Kollegin.
Dankeschön, Nette Nöstlinger, Politico. Ich wollte fragen zu der Formulierung transatlantische Lastenteilung gestern im Statement. Ist das als eine Art Angebot an Trump zu verstehen, so im Sinne von wir verurteilen euch nicht im Iran, wir helfen euch sogar ein bisschen, dafür erwarten wir aber, dass ihr auch die Ukraine nicht im Stich lässt? Wird das so eine?
Hinter dieser Formulierung verbirgt sich keine geheime Nachricht, sondern es ist einfach ein Hinweis auf die Realität. Wir haben in der Ukraine eine Verantwortung übernommen, die unserer Bündnispartner bei weitem übersteigt. Wir übernehmen die größten Verteidigungsanstrengungen und Unterstützungsanstrengungen für die Ukraine. Dieser Hinweis ist legitim, auch wenn man in die USA fährt. Wie Sie es interpretieren, das überlasse ich dann Ihnen.
Kann ich noch eine Nachfrage stellen? Also machen Sie sich Sorgen oder wie groß sind die Sorgen, dass jetzt durch diese Bindung von US-Präsident Trump im Iran, im Nahen Osten irgendwie eine Verschiebung stattfinden könnte, auch vielleicht mit Blick auf Patriots, Waffensysteme, die da gebunden sind und vielleicht dann nicht für die Ukraine zur Verfügung stehen?
Ich glaube, die USA sind schon immer in der Lage gewesen, verschiedene Konflikte gleichzeitig politisch, aber auch militärisch zu führen. Und insofern erwarten wir, dass die USA auch weiterhin an der Seite der Ukraine steht. Wir haben auch in der Reaktion Russlands auf die amerikanischen Maßnahmen in Iran gesehen, dass hier nochmal eine klare Parteinahme ist, die die USA nicht teilen werden. Ich glaube, dieser Konflikt zeigt nochmal mehr, wo Recht und Unrecht auch in der Ukraine liegt. Unrecht in der Ukraine ist klar zugeordnet. Es handelt sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und es ist Zeit, ihn jetzt zu beenden.
Herr Jung.
Herr Cornelius, unabhängig der juristischen Bewertung, erkennt die Bundesregierung an, dass die amerikanischen und israelischen Partner einen Angriffskrieg führen?
Ich habe Ihnen die völkerrechtliche Einordnung eben schon gegeben.
Ja, danach habe ich ja nicht gefragt. unabhängig der juristischen Bewertung, erkennen Sie an, dass ein Angriffskrieg geführt wird von den Israelis und Amerikanern?
Nein, das erkenne ich nicht, weil dies nicht die Kategorie ist, die ich eben genannt habe. Wir sehen eine Abfolge von Konflikten im Nahen Osten. Wir haben Verstöße gegen Rechtsnormen des Iran. Und Sie können auch diesen Krieg als Einbettung in einen größeren Konflikt sehen.
Sorry, die Bundesregierung erkennt nicht an, dass ein Angriffskrieg geführt wird. Das überrascht
mich. Ich habe doch jetzt ausführlich dazu Stellung genommen.
Hat der Iran das Recht, sich zu verteidigen
gegen einen Angriff? Das ist eine vierte Frage. Meine Antwort wird nicht anders ausfallen.
Das war eine andere Frage. Hat der Iran das Recht, sich zu verteidigen, Herr Cornelius?
Ich vermute, der Iran wird seine Aktionen ohne große Abwägung von Rechtsmitteln entscheiden. Das haben wir über viele Jahre und Jahrzehnte gesehen.
Frau von Orde.
Ja, eine Nachfrage ans Auswärtige Amt. Herr Giese, gibt es denn Überlegungen, die Leute, die da festsitzen in der Region, irgendwie zu Flughäfen, die noch offen sind, ein bisschen weiter entfernt, auch zu transportieren? Oder nach dem, was Herr Wadephul gestern gesagt hat, hörte sich das ja so an, okay, das kann jeder auf eigene Faust machen, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. Und zweite Frage kurz, können Sie sagen, von wie vielen Personen das Auswärtige Amt ausgeht?
Ja, also ganz grundsätzlich, wie gesagt, der Außenminister hat sich ja gestern dazu geäußert. Bei Karin Mioska hat heute Morgen auch nochmal im Deutschlandfunk dazu gesprochen. Ich nehme mal an, dass Ihnen das bekannt ist. Deswegen vielleicht ganz grundsätzlich zur Situation. Wir sehen hier eine militärische Großauseinandersetzung in der Region. Dort, wo die Angriffe erfolgen und Lufträume geschlossen sind, da muss die Devise lauten, weiterhin sich an einem möglichst sicheren Ort oder in der Nähe eines Schutzraums aufzuhalten. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass sich die Vorsitzende des Tourismusausschusses im Bundestag geäußert hat, die gesagt hat, die Sicherheit der Touristinnen und Touristen geht vor. Das gilt für uns auch so. Also unsere Hinweise beinhalten sozusagen eine Abwägung, was ist in dieser Situation am sichersten. In dieser Situation, wo der Luftraum gesperrt ist, wo es wirklich einen aktiven Beschuss gibt, kann man da nicht rausfliegen. Weiterhin informieren wir natürlich Deutsche in der Region, ich habe das gerade schon mal gesagt, mit täglichen Landsleutebriefen über die Lage und haben ihnen auch Verhaltenshinweise gegeben, auch zu Ausreisemöglichkeiten auf dem Landweg. Das hatten Sie ja schon in Ihrer Frage angesprochen. Denn da, wo Lufträume geöffnet sind und die Sicherheitslage es zulässt, werden deutsche Reisende in den betroffenen Staaten auch gebeten, die entsprechenden kommerziellen Ausreisemöglichkeiten zu nutzen. Auch da ist es immer eine Abwägungsfrage. Reisende sind zudem aufgerufen, sich unmittelbar mit ihrem Reiseveranstalter oder ihrer Fluggesellschaft über Ausreisemöglichkeiten zu informieren. Ich hatte das gerade schon mal gesagt, wir stehen mit der deutschen Tourismusindustrie da in sehr engem Kontakt. Der Außenminister hatte das auch angesprochen. Es gibt Möglichkeiten von verschiedenen Golfstaaten beispielsweise, in den Oman zu reisen, da Ausreisemöglichkeiten zu prüfen. Wie das umgesetzt wird, sozusagen, das ist eine Frage, an der wir uns auch beteiligen. In allererster Linie, wie gesagt, das sind kommerzielle Anbieter, die da auch über entsprechende Infrastruktur auch in diesen Ländern verfügen, auch Busse mieten können etc. Sind die Reiseveranstalter da dazu angehalten, das zu prüfen. Wir unterstützen dabei sehr, sehr gerne. Es geht darum, gemeinsam zu sehen, wie wir unseren Landsleuten ideal helfen können, ohne sie zu gefährden. Grundsätzlich, nochmal vielleicht zum Abschluss, wir bereiten uns auf alle Szenarien vor, wie wir da eine Ausreise ermöglichen können. Wir schauen natürlich auch darum, geht es da um gesunde Urlauber sozusagen, die sich sehr, sehr gut selber helfen können, oder geht es da um vulnerable Personen? Auf die würden wir uns dann besonders, wenn da keine weitere Hilfe möglich ist, würden wir uns besonders konzentrieren. Wie gesagt, das ist eine Großlage mit sehr, sehr vielen Menschen, die da betroffen sind. Und wir sind da dabei, sozusagen gemeinsam mit allen Beteiligten, da die Ordnung zu schaffen, die wir können. Da Sie nach der Zahl gefragt haben, wir gehen von einer mittleren fünfstelligen Zahl aus. Ich habe in der Presseberichterstattung am Wochenende 30.000 Personen gehört. Ich glaube, das ist eine einigermaßen verlässliche Größe. Sie wissen, dass es im Ausland für Deutsche keine Meldepflicht gibt. Deswegen unsere Indikation sind diese Elephant-Listen, in die sich Leute einschreiben lassen können. Da sind die Anmeldungen entsprechend in dieser Höhe. Das ist aber kein hundertprozentig verlässlicher Beleg dafür, wie viele Menschen sich tatsächlich da vor Ort aufhalten. Also insofern, ich würde das mit einem gewissen Fragezeichen betrachten, aber ich glaube, eine mittlere fünfstellige Zahl ist realistisch.
Frau von Orde, ich habe doch 20 Wortmeldungen. Okay. Die hatten schon zwei.
Ich hatte schon
Fragen.
Zwei. Okay.
Herr Drewes, sag mal nach.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Der US-Präsident hat in der Vergangenheit ja immer wieder sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass er sich nicht so sicher sei, ob die Bündnispartner auch für die USA da wären, wenn die USA mal nach Schutz rufen würden. Welche Antwort bereitet der Bundeskanzler auf so eine mögliche Frage vor, bevor er jetzt nach Washington reist?
Der Bundeskanzler muss die Antwort nicht vorbereiten, weil er sie gestern zum Beispiel auch gegeben hat. Es ist völlig klar, dass die Bundesregierung die Ziele auch jetzt der Maßnahmen, der Aktion gegen Iran im Nahen Osten teilt. Auch wir sehen dort ein Regime, das uns seit Jahren und Jahrzehnten bedroht. In diesen Zielen sind wir einig. Der Bundeskanzler hat gestern von einem Dilemma gesprochen, weil er auch feststellt, dass es unsicher ist, ob diese Ziele erreicht werden mit dem jetzt stattfindenden Krieg. Außerdem ist die Bundesregierung bereit, nach wie vor sich zu beteiligen an der Stabilisierung der Situation im Nahen Osten, politisch und diplomatisch. Außerdem wird die Bundesregierung darauf verweisen, dass sie Bündnispflichten in sehr, sehr umfassendem Maß für Europa wahrnimmt. Unsere sicherheitspolitische Bedrohung ergibt sich im Kern aus dem Angriffskrieg Russlands und darauf richtet sich unser Fokus. Mhm.
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen, die dann ans Militärische anschließt? Das Enabling ist vorhin auch schon angesprochen worden. Herr Müller, vielleicht könnten Sie das noch mal ein bisschen genauer ausführen, zu welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten die Bundeswehr vor Ort hat, um bei solchen möglichen der Selbstverteidigung dienenden Schlägen tätig zu werden. Was genau können die da vor Ort?
Der Regierungssprecher hat sich super und sehr ausführlich zum Thema erklärt. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Als weitere wären noch Spekulationen oder Einblicke in militärische Besonderheiten, die nicht öffentlich sind.
Die Kollegin einer Reihe dahinter.
Böselager vom Deutschlandfunk mit einer Frage an Herrn Giese. Wie kommt es, dass der israelische Regierungsflieger hier in Berlin geparkt ist?
Ich kann Ihnen dazu... Ja.
Ich kann das auch beantworten. Die israelische Regierung hat uns gebeten, ob wir diesen Flieger hier packen können. Dem sind wir gerne entsprochen.
Dann ist Herr Jessen dran.
So, jetzt. Ja. Herr Cornelius, ich möchte doch noch mal aus Völkerrecht zu sprechen kommen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir hier in den vergangenen Jahren so häufig die Bedeutung der regelbasierten Ordnung von Ihnen vernommen haben, in deren Kern ja das Völkerrecht steht. Sie haben mehrfache, häufige, andauernde Verletzung des Völkerrechts durch Iran angeführt. Es ist doch aber so, dass Rechtsverletzung einer Seite nicht Rechtsverletzungen der anderen Seite rechtfertigen würden. Nach dem Völkerrecht, soweit mir bekannt, dürfen militärische Angriffsschläge und solche waren es, die Israel und die USA am Wochenende durchgeführt haben, nur eingesetzt werden zur Abwehr eines direkt bevorstehenden Angriffs. Welche Informationen hat die Bundesregierung über einen direkt bevorstehenden militärischen Angriffskrieg Irans gegen Israel und oder USA?
Zur völkerrechtlichen Beurteilung ist ein umfassenderes Bild notwendig als die Abwehr eines unmittelbar bevorstehenden Angriffes. Ich habe Ihnen eben ganz viele Kriterien dazu genannt. Ich mache hier auch keinen Abwägungsprozess. Völkerrechtliche Einordnungen bewirken manchmal auch wenig, wenn man die Situation vor Ort beurteilt. Das sage ich ganz offen. Der Bundeskanzler hat gestern festgestellt, dass diese Einordnungen umso frustrierender sind, wenn sie weitgehend folgenlos bleiben. Und das bezieht sich vor allem auf die Handlung Irans. Die Appelle aus Europa und auch aus Deutschland gerade zur Verurteilung iranischer Rechtsbrüche in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und selbst umfassende Sanktionspaketen haben nichts dagegen ausgerichtet, dass Iran seine aggressive und Bedrohungshaltung gegenüber den Nachbarn und selbst gegenüber uns, ich weise nur auf Schläfergruppen und kriminelle Aktivitäten hierzulande hin, einstellt. Und aus diesem Grund habe ich das Dilemma beschrieben, in dem wir uns völkerrechtlich befinden. Es gibt auch eine Abwägungspflicht gegenüber den Sicherheitsinteressen. Und mit diesen Rechtskategorien müssen Sie handhaben, müssen Sie hantieren. Und die Bundesregierung hat ihre Position dazu benannt.
Ja, ist ja gestern auch formuliert werden. Nichtsdestotrotz, zentraler Pfeiler der UN-Charta ist das Gewaltverbot, das nur gebrochen werden kann zur Abwehr eines direkt bevorstehenden Angriffs. Das ist nicht irgendeine abzuwägende Position, sondern es ist zentraler Pfeiler der UN-Charta des Völkerrechts nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Deswegen nochmal, welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über das Vorliegen von Voraussetzungen für einen solchen militärischen Schlag, wie ihn Israel und die USA geführt haben?
Herr Jessen, ich habe umfassend über das Bedrohungsszenario aus Iran eben gesprochen. Ich kann es gerne nochmal wiederholen, aber ich befürchte, wir verschwenden hier die Zeit. Ich habe die Gefährdung beschrieben. Ich habe von 420 bis 440 Kilogramm hoch angereichertem Plutonium gesprochen, die nicht deklariert sind und nicht unter internationale Aufsicht gestellt werden. Ich habe über die ballistische Raketenbedrohung gesprochen, die inzwischen im industriellen Maßstab hergestellt wird. Ich habe die Bedrohung gegen die eigene Bevölkerung genannt. Ich habe die Bedrohung Israels genannt, die Nichtanerkennung Israels, die klare Positionierung zur Zerstörung des Staates Israels. Ich weiß nicht, was Sie noch hören möchten.
Herr Steiner ist dran.
Ja, ich richte meine Frage an Frau Früh auf. In dem Fall, ich würde gerne wissen, was denn die aktuelle Situation für tatsächlich jetzt die in Deutschland befindlichen, ja, iranstämmigen Menschen bedeutet. Und zum anderen, welches Gefährdungspotenzial, Herr Cornelius hat es ja eben schon angedeutet, Schläfergruppen etc. pp., wie Sie denn die aktuelle Situation da beurteilen, respektive die Ihnen nachgeordneten Behörden?
Herr Steiner, können Sie das nochmal konkretisieren, also Ihre Frage nach der Bedeutung für die iranstämmigen Bürger, genau. Also emotional,
sicherheitsmäßig? Nee, wohl eher sicherheitsmäßig, das ist, glaube ich, Ihre Zuständigkeit. Die emotionale Stabilität würde ich woanders verorten.
Okay, also wir haben zumindest, was die iranstämmigen Bürger angeht, keine weitere Konkretisierung der Gefährdungslage. Also die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern bewerten die Gefährdungslage auch, um vielleicht das noch ein bisschen zu weiten, auch von jüdischen Einrichtungen, auch US-amerikanischen Einrichtungen fortlaufend und sind hochwachsam und passen die entsprechenden Schutzmaßnahmen auch im Bedarfsfall an. Und Sie wissen, dass auch die Länder eine Zuständigkeit haben. Einige Länder haben auch ihre Schutzmaßnahmen. Das betrifft vor allem die jüdischen Einrichtungen auch schon hochgefahren. Das BV hat auch heute Morgen noch eine Gefährdungslage herausgegeben. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen das auch noch mal referieren. Also infolge der US-amerikanischen Militärschläge gegen Iran erwartet das BV eine weiterhin hohe abstrakte Gefährdung für Einrichtungen in Deutschland, die noch mal Israel und den USA nahestehen. Dazu zählen diplomatische Vertretungen oder militärische Standorte. Gleichzeitig muss angenommen werden, dass auch jüdische Einrichtungen des öffentlichen Lebens wie Schulen oder Synagogen als Angriffsziele für etwaige Vergeltungsmaßnahmen in Frage kommen. Anhaltend im Visier iranischer Nachrichtendienste stehen Menschen aus dem Umfeld, und da kommen wir wieder zu Ihrer Ursprungsfrage, der iranischen Auslandsopposition in Deutschland. Zwar sind bis dato keine gewalttätigen Vorfälle gegen iranische Oppositionelle in Deutschland bekannt, dafür aber in anderen Staaten Westeuropas. Es ist gleichzeitig davon auszugehen, dass iranische Dienste Kundgebungen in Deutschland beobachten, um dadurch insbesondere oppositionelle Akteure auszuspähen und zu identifizieren. Und das BV hat für solche als transnationale Repression bezeichnete Maßnahmen eine Meldestelle eingerichtet, bei der sich Betroffene melden können.
Dann noch mal ganz konkret die Nachfrage. Ich glaube, das beschäftigt gerade ganz viele Bürger. Gibt es eine, wie auch immer, konkrete Gefahr für eben Einrichtungen oder Menschen, die sich in der Nähe solcher Einrichtungen befinden? Also ich glaube, das ist so dieses, was da draußen tatsächlich eher die Rolle spielt. Also sehen Sie eine konkrete Gefahr, dass tatsächlich irgendetwas hierzulande passiert? Haben Sie die Schutzmaßnahmen hochgefahren?
Also nochmal, das hatte ich gerade, glaube ich, schon erwähnt, dass es eine abstrakte Gefährdungslage gibt aus den Ereignissen im Nahen Osten, im Iran. Und die Dienste haben das natürlich im Blick. Aber auch das haben wir hier in der Regierungspressekonferenz des Öfteren schon immer wieder gesagt, dass wir zu konkreten Maßnahmen und zu konkreten Schutzmaßnahmen auch keine Auskunft geben werden.
Dann ist der Kollege von den Blauen.
Philipp Kunschner für die ARD. Herr Müller, Sie hatten vorhin schon von den stationierten Soldaten in der Region gesprochen. Können Sie noch mal präzisieren, wie viele deutsche Bundeswehrsoldaten sind in Jordanien und wie viele im Irak?
Ich glaube, ich habe vorhin schon angesprochen, dass ich nicht auf die Zahl auf die Kommastelle eingehen möchte, weil es einfach Sicherheitsbelange hat. Insgesamt haben wir über 500 in der Region und im Irak liegen wir über 200 auf jeden Fall und im Bereich UNIFIL auch über 200. Das sind so die Größenordnungen. Auf weitere Details möchte ich nicht eingehen. Verbindungselement ist natürlich immer kleiner. Das betrifft dann die Bereiche natürlich Kuwait und Katar, die im einstelligen Bereich sind. Ich möchte aber noch einem was sagen, weil nämlich die Aussage oder die Frage von Herrn Blank nicht beantwortet wurde bezüglich Einbindung der Bundeswehr bei Rückführung. Ich möchte noch mal unterstreichen, was das Auswärtige Amt gesagt hat. In der Region gibt es wohl eine der besten ausgebauten Luftfahrtinfrastrukturen der Welt. Airlines, große Airlines, große Flugplätze, eine sehr gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur. Die Bundeswehr ist wirklich das letzte Mittel der Wahl. Wir haben auch bei uns eine Website, die haben wir nachgeschaltet damals nach den Sudan- und Afghanistan-Evakuierungen, wo nochmal ganz klar aufgeführt ist, was die Unterschiede sind zwischen einer militärischen Evakuierung und einer diplomatischen Evakuierung oder davor eben die zivile Ausreise. Und hier, und das möchte ich unterstreichen, sind jetzt in allererster Linie die zivilen Contractor und die Airlines und die Reiseveranstalter zuständig. Und die militärischen Mittel können hier nur das letzte Mittel der Wahl sein.
Dann machen wir den weiter. So, bitteschön.
Dankeschön. Ich wollte noch mal auf einen Satz von Ihnen zurückkommen, Herr Cornelius, weil Sie so darauf insistiert haben, dass die Ziele gleich seien, die Ziele der Bundesregierung und die Ziele eben in dem Fall der USA und Israels, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie das noch mal positiv formulieren? Worauf zielen Sie denn?
Unser Ziel ist, dass die iranische Bevölkerung, dass die Iranerinnen und Iraner selbst gewählt eine Führung sich geben können, dass diese Region zum Frieden findet und dass wir die Bedrohung, die von Iran ausgeht, ein für alle Mal beenden.
Fühlen Sie sich missverstanden, wenn ich das so zusammenfasse, dass Sie dann auch für einen Regime-Change sind?
Der Bundeskanzler hat sich gestern zu diesem Thema geäußert und deswegen empfehle ich nochmal dieses Statement genau anzugucken oder anzuhören, weil wirklich dieses Dilemma, das er auch auf dem Weg dorthin sieht, weil er das benannt hat. Ja, das Ziel wird geteilt, wir wissen aber nicht, ob der Weg dorthin zum Erfolg führt.
Frau Lasserda dazu?
Diese Nuancierung ist auch nicht unwichtig und ich bitte auch, gerade in diesen Betrachtungen, die wir heute anstellen, auch tatsächlich diese Differenzierung vorzunehmen, weil wir hier von wirklich komplexen Sachverhalten sprechen. Es ist nicht alles gut oder schlecht oder schwarz oder weiß.
Jetzt ist Frau Lasserda.
Ja, Herr Cornelius, nochmal, Sie hatten vorhin gesagt, wir werden unsere Soldaten schützen. Ist es jetzt die Formulierung, wo Sie eine Tür offen lassen, gegebenenfalls bei der Zuspitzung der Lage, dass die Soldaten aus der Region abgezogen werden? Erste Frage. Zweite Frage ist zu dem Thema, zu Ihrem Eingangsstatement zum Thema Völkerrecht. Der Kollege Jessen hatte schon vorhin angesprochen, ansatzweise. Und zwar, wie soll es dann funktionieren, wenn jetzt die Argumentationslinie ist, das Regime, das Mullah-Regime hat Völkerrechtsbruch begangen und deswegen ist das akzeptiert. Und was soll dann für die zukünftige Architektur, die Karte der Vereinten Nationen und die ganzen Verträge, wie sollen dann die Gültigkeit behalten?
Ich verstehe den zweiten Teil nicht ganz, aber ich versuche darauf zu antworten. Also der erste Teil habe ich abschließend beantwortet. Das Statement der Bundesregierung bezieht sich auf den Selbstschutz der Soldaten. Es sagt nichts über einen Abzug dieser Soldaten aus. Es geht um den Selbstschutz. Und das Zweite, was Sie fragen, natürlich ist eine internationale Ordnung und auch eine regionale Ordnung auf Basis der Charta der Vereinten Nationen das Ziel. Das ist das absolut erstrebenswerte Ziel. Und ich habe das Dilemma benannt. Deutschland steht hinter dem Völkerrecht, Deutschland stellt das Völkerrecht nicht in Frage und auch die Durchsetzbarkeit des Völkerrechts ist unser Ziel, aber wir sehen das Dilemma, dass die Durchsetzbarkeit häufig eben scheitert und deswegen kommen wir immer wieder an den Punkt, wo Sicherheitsinteressen und völkerrechtliche Rahmenpunkte nicht in Übereinklang zu bringen sind. Das sind dann zwei Positionen, das ist ein Dilemma, eine kognitive Dissonanz. Die kriegen wir nicht übereinander.
So, jetzt, das waren schon zwei Fragen. Bitte schön.
Hallo, vielen Dank, Valerie Höhne von der SZ. Ich wollte einmal nachfragen bei Herrn Müller. Herr Müller, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie die Situation anders bewerten als damals im Sudan und vielleicht auch an Herrn Giese? Gehen Sie derzeit nicht von einer Evakuierung durch die Bundeswehr aus? Natürlich verstehe ich auch, dass es immer Lageanpassungen gibt.
Also mein Vergleich, ich möchte nicht, dass er falsch verstanden wird. Ich habe darauf verwiesen, dass wir diese Website aufgebaut haben, um eben dieses Themenfeld der Möglichkeit bzw. des Dauerauftrags der Bundeswehr sauber einzuordnen, weil es da viele Begrifflichkeiten gibt, die oftmals falsch verstanden werden. Es hat ja nichts mit der Lage Sudan zu tun, möchte ich auch gar nicht darauf Bezug nehmen. Jede Situation ist immer anders und muss bewertet werden, wie die Rahmenbedingungen sind, wie die Luftlage ist, wie die Situation vor Ort ist. Aber in den Regionen um den Iran rundherum haben wir Länder mit einer sehr gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur. Und das sind befreundete Länder, die partnerschaftliche Länder, die natürlich auch, wenn der Luftraum es zulässt, entsprechend, wie Herr Giese dargestellt hat, Möglichkeiten zulassen würden oder werden, die eine zivile Ausreise ermöglichen. Das wollte ich damit nur darstellen mit Verweis auf die Homepage. Ich muss aber noch einen Punkt nachreichen an die ARD. Es war gerade unsauber ausgedrückt. Ich habe, glaube ich, gesagt, im Irak über 200. Das stimmt nicht. Ich hab Jordanien, Irak als CDC, FBI, NMI-GB zusammengefasst. Wir haben also insgesamt in diesen beiden Ländern für diese Mission haben wir über 250 und im Bereich 250 und haben einen hohen zweistelligen Anteil noch im Irak selber auf verschiedene Standorte in Erbil und in Bagdad verteilt. Das ist nur noch mal, damit wir bei den Zahlen sauber sind.
Dann ist Herr Krüger dran.
Ich hätte eine Frage wahrscheinlich ans BMVG oder auch an den Regierungssprecher. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat ja angekündigt, die Operation EUNAVFOR Aspides zu verstärken. Frankreich hat 2 weitere Kriegsschiffe zugesagt. Deutschland hat sich an dieser Mission ja auch schon mal beteiligt. Frage Nummer 1 wäre, ist das geplant, die Beteiligung da auszuweiten? Sie hatten ja die Anteile schon genannt, die wir da noch haben. Und das Zweite, würde die Bundesregierung das mittragen, wenn das Operationsgebiet, das vom Mandat her ja auch die Straße von Hormus und das den Persischen Golf umfasst, wenn man das stärker in den Blick nimmt, weil ja zurzeit iranische Kräfte die Durchfahrt durch die Straße von Hormus auch blockieren?
Vielleicht zum Punkt Aspides. Also Deutschland war ja nie raus aus Aspides. Wir haben Offiziere, Verbindungselementoffiziere auf dem Flaggschiff und sind dort beteiligt im Bereich der höheren Entscheidungsebene. Und wir haben eine fliegende Plattform, die wir dort betreiben. Und das ist im Grunde eine sehr wichtige und auch unilaterale Fähigkeit, die wir dort einbringen. Und eine sehr wichtige Fähigkeit, weil wir dort über die Region, über ein großes Feld, eine große Region in Lagebild liefern können. Aktuell steht, soweit ich weiß, nicht im Raum, dass Deutschland sich mit einer weiteren seegehenden Einheit beteiligt. Die Beteiligung wäre noch immer multinational abgestimmt. Im EU-Rahmen, dort wird zwischen den Nationen geschaut, welche Nation kann gerade was stellen und was bieten. Sie wissen vielleicht, dass wir gerade seegehende Einheiten im Bereich Nordatlantik, Arktis massiv eingesetzt haben. Im Rahmen der Übung Cold Response, was dann auch überklappt in Arctic Sentry, haben wir gerade U-Boot und Fregatte. Wir haben bei Unifil eine Fregatte eingesetzt und haben gerade eine Fregatte, die von Unifil zurückkommt. Also wir sind, ich sag mal, stark committed. Hinzu kommt, dass alle restlichen Einheiten, die seegehend aktuell sind, in den NATO, in den Standing NATO Maritime Groups eingebunden sind und für die NATO Aufträge erfüllen. Also da tun wir unser Bestes gemäß unseren Möglichkeiten und alle weiteren Anforderungen werden im Bündnis in der EU geklärt und werden auch durch die Nationen gestellt. Und genauso geht's um das Mandatsgebiet. Wenn so eine Anpassung spruchreif werden würde, würde das erstmal in der EU vertraulich mit den Partnern besprochen werden.
Weitere Fragen? Ich habe nicht. Dann ist Herr Rink
da. Ja, ich hätte ganz gern bei Herrn Cornelius und Frau Ungrat nach einem anderen Aspekt dieses Krieges nachgefragt, nämlich nach den möglichen Schleifspuren für die Konjunktur. Wir sehen ja jetzt, dass der Ölpreis schon in die Höhe geschossen ist, abgesehen davon, dass ja auch die Preise an den Tankstellen jetzt gestern schon und zwar sehr schnell nach oben gegangen sind. Also fürchten Sie, dass das negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft hat? Und können Sie präzisieren, wo man die möglicherweise schnell sehen kann? Danke.
Ich kann für die Bundesregierung insgesamt nur 2-3 Sätze sagen, und dann kann das Wirtschaftsministerium gerne übernehmen. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über die wirtschaftlichen Auswirkungen spekulieren. Das ist sehr abhängig, vor allem von der Dauer des Konfliktes. Natürlich sind wir mit der Wirtschaft, mit Außenhandelskammern, mit der Kommission, mit den europäischen Partnern im engsten Austausch.
Sie müssen bei Öl- und Gasversorgung keine Sorge haben. Wir sind dort gut und divers aufgestellt. Die Lieferquellen sind diversifiziert. Aber mit Prognosen bin ich momentan zurückhaltend, aber vielleicht das Wirtschaftsministerium nicht.
Ja, ich würde auch erst mal auf die Versorgungssicherheit gehen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, auch was die Konjunktur angeht, dass die Versorgungssicherheit bei Rohöl, aber auch bei LNG gewährleistet ist. Wir beziehen entweder bei Rohöl nur sehr geringe Mengen aus der Region und LNG gar nicht. Natürlich hat aber die faktische Sperrung der Straße von Hormuz Auswirkungen auf den Preis. Hier gilt es aber erstmal abzuwarten, wie sich die Preise entwickeln. Sie waren gestern höher, sie sind der Rohölpreis bzw. der Preis, den wir an den Tankstellen sehen, ist wieder etwas runtergegangen, ist immer noch sehr hoch. Aber wir können hier nicht über künftige Preise spekulieren, weil das an verschiedene Aspekte noch dranhängt. Insgesamt ist aber der Markt sehr liquide. Das ist ja auch wichtig für die Konjunktur und auch die Liefermengen, die jetzt vielleicht fehlen sollten, weil die Lieferung nicht stattfinden kann über die Straße, begründen im Ölmarkt normalerweise keine Abhängigkeiten, weil, wie gesagt, der Weltmarkt liquide ist und man ja auch Bevorratung hat. Und direkt auf die Konjunkturauswirkung kann ich mich dem Regierungssprecher nur anschließen. Da müssen wir abwarten, wie lange der Konflikt dauert und wie die Preise sich auswirken werden. Derzeit gibt es ja feste Verträge und das ist jetzt etwas, worauf sich die Unternehmen jetzt zunächst erstmal stützen können.
Darf ich ganz kurz nachfragen? Es gibt ja die Forderung des RWE-Chefs, eine zweijährige Gasreserve anzulegen, dieser Vorfall und die Sperrung der Straße von Hormuz. Befeuern die jetzt Überlegungen der Bundesregierung, diese Gasreserve auch wirklich zu beschließen und anzulegen?
Ja, dazu haben wir uns ja schon öfter geäußert. Auch die Ministerin hat sich dazu geäußert, dass es derzeit Überlegungen gibt, ob eine strategische Gasreserve möglich ist. Aufgrund von Versorgungsunsicherheiten. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass der Markt einspeichern muss und auch wird. Wir sehen das auch derzeit, dass wieder eingespeichert wird. Es geht aber darum, für Eventualitäten, sei es Pipelines, die nicht mehr existent sind, aufgrund von irgendwelchen Anschlägen, hier eventuell eine strategische Gasreserve einzuführen. Das muss aber genau beobachtet werden, auf welchen Grundlagen die ist. Und es gilt halt nicht für die generelle Einspeicherung. Das hier auch nochmal ausdrücklich gesagt, da sehen wir den Markt. Aber die Überlegungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.
Ich habe jetzt noch 7 Wortmeldungen zu diesem Thema, die würde ich gerne noch dran nehmen. Und dann habe ich noch 2, 3 andere Themen. Das, wenn wir uns knapp halten, kriegen wir es langsam auch hin und überziehen nicht so viel. Herr Warwick hat die nächste Frage.
Auch vor dem Hintergrund, dass der Internationale Strafgerichtshof gegen mehrere israelische Regierungsmitglieder Haftbefehle erlassen hat, wer war denn an Bord der schon erwähnten israelischen Regierungsmaschine Flügel Zions, die am 28. Februar in Berlin gelandet ist?
An Bord der Maschine waren Crewmitglieder.
Das ging akustisch.
Crewmitglieder, Mitglieder der Flugzeugcrew. Pilot,
Co-Pilot. Kurze Nachfrage. Wie begründet die Bundesregierung denn, dass man das Staatsflugzeug eines Staates, der an demselben Tag einen Angriffskrieg begonnen hat, beherbergt und Schutz gewährt? Da wird man sich ja.
Unabhängig davon, dass ich mich Ihrer Frage nicht anschließe, ist die Bundesregierung gebeten worden und ist der Bitte entsprochen.
Das heißt, Israel hat keinen Angriffskrieg gestartet, laut Ihrer...
Ich habe vorhin zu diesem Thema Stellung genommen und jetzt gebe ich Antwort auf Ihre Frage. Und die Frage war, wie die Bundesregierung das begründet, warum sie das Flugzeug hier parken lässt. Und sie entspricht einer Bitte der israelischen Regierung.
Herr Thurau.
Herr Cornelius, ich habe Sie jetzt eben so verstanden, dass der Bundeskanzler auch gesagt hat, Ziel dieser Aktion sei, dass die Menschen in dem Iran ihre Führung demnächst selbst bestimmen können, so ungefähr. Und viele Experten sagen, das geht nicht nur mit Luftschlägen, das geht nur mit Bodentruppen. Wäre dann eventuell Deutschland auch bereit, das zu begrüßen? Und wäre der Bundeskanzler in Washington dann über diese weitergehenden, über die jetzigen Kriegsereignisse hinaus stehenden Ziele, wohin das alles führen soll, von sich aus sprechen, wird er das ansprechen.
Sie haben mich eben falsch zitiert. Ich habe nicht gesagt, Ziel der Aktion ist es, sondern ich habe gesagt, unser Ziel ist es. Ja? Also insgesamt begrüßen wir es, wenn Iran und die iranische Bevölkerung ihre Führung in freier demokratischer Wahl bestimmen kann. Das war der Hintergrund, das war meine Aussage. Und jetzt ist Ihre darauffolgende Frage, glaube ich, auch der falschen Prämisse aufgebaut. Deswegen weiß ich nicht, ob sie jetzt noch Sinn macht.
Naja, viele Experten sagen, also so ein doch recht weitgehendes Ziel ist nicht erreichbar nur mit Luftschlägen, sondern die sagen, wenn man das erreichen will, sind massive militärische Maßnahmen notwendig, unter anderem mit Bodentruppen. Und dahinter steht ja die Frage, was ist das langfristige Ziel dieses am Wochenende begonnenen Krieges? Und wird der Bundeskanzler mit Herrn Trump über diese langfristigen Ideen und Ziele sprechen oder sie von sich aus ansprechen?
Das sind jetzt viele Fragen in einer. Also zu dem ersten Teil, der Bundeskanzler hat ja gestern selbst, und ich wiederhole es hier zum zweiten oder dritten Mal, dieses Dilemma angesprochen und auch seine Zweifel geäußert, ob man dieses Ziel auf diesem Weg erreicht. Und das entspricht, glaube ich, dem Mittelteil Ihrer Frage. Und der Schlussteil Ihrer Frage, was wird der Bundeskanzler ansprechen? Selbstverständlich wird er über alle Aspekte des Iran-Krieges mit ihm sprechen.
Herr Blank.
Ja, ich habe noch mal eine Anschlussfrage an die Frage nach Evakuierung oder Ausführung von Touristen aus diesem Gebiet. Nichts gesagt haben Sie zu der Haftungs- oder Schadensersatzfrage. Kann ich aus Ihren, Herr Giese und Herr Müller, Ausführungen entnehmen, dass Sie diese Schadens- und Haftungsfragen zunächst mal bei der Privatwirtschaft und den Reiseveranstaltern sehen? Oder ist da auch in irgendeiner Form der Staat in Regress möglicherweise? Und eine zweite kurze Frage an Herrn Müller. Es gibt Berichte, nachdem Spanien amerikanische Tankflugzeuge von seinen eigenen Luftstützpunkten weghaben will, dass die Amerikaner bitten, dass sie diese Flugzeuge verlegen. Werden die eventuell nach Deutschland verlegt oder sind sie schon verlegt worden? Danke.
Ich kann dich dann ganz kurz machen, direkt zu Anfang. Bei Fragen Haftung und Schadensersatz kommt es natürlich darauf an, in welchem Rechtsverhältnis man sich miteinander befindet. Sozusagen, so wie ich Ihre Frage verstehe, würde ich jetzt mal ausgehen, dass Sie das Verhältnis zwischen den Reiseveranstaltern und den reisenden Touristen beschreiben. Das ist eine zivilrechtliche Frage und das müsste dann sozusagen auch in diesem Rechtsverhältnis geklärt werden. Da hat der Staat keinen Einfluss darauf.
Und zu Ihrer zweiten Frage, Herr Blank, liegt mir gar nichts vor. Die Information ist, oder die von Ihnen mitgeteilte Information ist mir auch neu.
Danke.
Herr Nils.
Ja, ich habe noch eine grundsätzliche Frage zur Gefahrenlage. Wie erschließt sich der Bundesregierung eigentlich diese immer wieder geäußerte Sorge, berechtigte Sorge vor den denkbaren Atomwaffen des Iran, die ja glücklicherweise noch nicht existieren, Iran, das dem NPT angehört, und auf der anderen Seite der Nichterwähnung, deshalb rede ich von Kluft, der Nichterwähnung der über 200 atomaren Sprengköpfe Israels, das dem NPT nicht angehört und mit deren Einsatz der taktischen Gattung dieser Waffen sogar im über zweijährigen Gaza-Krieg geliebäugelt wurde. Oder hat das miteinander Ihrer Auffassung nach nichts zu tun?
Ich habe ein Déjà-vu von Ihrer ersten Frage von vorhin, deswegen habe ich dazu, glaube ich, auch schon Stellung genommen. Die iranische Bedrohung ist postuliert, sie ist ausgesprochen und darauf reagieren wir. Mir ist nicht bekannt, dass Israel mit seinen Nuklearwaffen, wenn es denn welche hat, eine Bedrohung ausspricht.
Herr Güler.
Ich habe noch mal eine Frage ans Verteidigungsministerium wegen des E3-Statements. Da ist ja die Rede auch davon, dass die Bedrohung, die vom Iran ausgeht, wenn sie denn europäische Kräfte betrifft, auch sozusagen vor Ort am Ziel sozusagen die Quelle getroffen werden kann. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Müller, haben Sie eher beschrieben, wie die Bundeswehr ihre Truppen vor Ort entweder verlegt oder abzieht. Wie passt das denn zusammen?
Also inhaltlich hat sich der Regierungssprecher zum Statement auch zu dieser Frage der Quellen gerade, ich glaube vor 45 Minuten ungefähr, sehr ausführlich geäußert. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Herr Jung.
Ja, nochmal geopolitische Cornelius. Deutschland steht ja jetzt weltweit als Unterstützer dieses Angriffskriegs da. Zerstört man sich damit nicht den letzten guten Willen in Asien, Südamerika, Afrika, wo man doch seit Jahren neue Partnerschaften sucht?
Ich glaube, die Wahrnehmung anderer Staaten auf Deutschlands Rolle in diesem Konflikt könnte von Ihrer Wahrnehmung sich unterscheiden.
Ich lese nur Zeitungen, was international geschrieben wird. Daher die Frage, werden Sie verstehen. Und Sie meinten gerade, Ihnen geht es um die iranische Zivilbevölkerung. Die muss jetzt aber am meisten unter diesem Krieg leiden, den Sie unterstützen. Warum ist das nicht zynisch? Können Sie uns das mal erklären?
Ich verstehe jetzt nicht, was Sie zynisch meinen, außer Ihrer Frage.
Naja, also der Iran wird bombardiert von Israel in den USA. Es sterben hauptsächlich Menschen aus der Zivilbevölkerung. Können Sie mal kurz erklären, weil Sie diesen Krieg ja unterstützen, warum das nicht zynisch ist?
Sie schaffen es wirklich mit Ihren Fragen, wunderbare Prämissen zu bauen, die ich nicht mache.
Deswegen höre Ihnen
die Frage
zu.
Nicht zu eigen.
Ich höre Ihnen nur zu.
Nein, Sie haben mir wieder was in den Mund gelegt, was ich nicht gesagt habe. Also müssten Sie das bitte schon bei sich auch behalten.
Sorry, aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie auf Frieden hoffen und die iranische Zivilbevölkerung unterstützen. Die leidet jetzt am meisten. Können Sie nicht leugnen unter diesen Bomben. Warum ist das nicht zynisch?
Ich verstehe wirklich nicht die Gedankenkonstruktion, die Sie hier aufbauen. Ich weiß, dass Sie gerne eine Meinung mit Ihrer Frage transportieren, das auch anschließend auf Ihren Kanälen produzieren, aber ich kann diese Frage nicht beantworten, weil sie keine sachliche Frage ist.
Was denn sonst?
Ich kann keine Zynismusbewertungen hier vornehmen, die Sie wahrnehmen.
Ich will noch mal darauf hinweisen, dass das hier ja keine Talkshow ist und deswegen kommen wir jetzt zur letzten Frage in diesem Termin, zu diesem Thema. Bitte schön.
Herr Cornelius, nochmal zur Frage, Regime Change im Iran, ja oder nein? Gestern hat der Kanzler ja gesagt, die Bundesregierung teile die Erleichterung darüber, dass das Mullah-Regime an sein Ende komme. Also da nochmal, wie ist das zu verstehen? Also dass das das Ziel sei oder dass man tatsächlich jetzt schon davon ausgeht, dass es dazu kommen wird?
Der Bundeskanzler hat gesagt, er teilt die Erleichterung und das sind die Worte, die er gewählt hat, die er bewusst gewählt hat und die Sie genau wörtlich nehmen können.
Wenn man über etwas erleichtert ist, dann geht man ja vielleicht schon von was aus.
Ihre Interpretation überlasse ich Ihnen gerne. Sie können Kommentare darüber schreiben. Der Bundeskanzler stellt fest, dass er die Erleichterung teilt über die Veränderungen, die dort stattfinden. Er hat aber gleichzeitig auch beschrieben, dass er den Weg dorthin mit gewissen Fragen begleitet. Und das Dilemma hat er gestern sehr ausführlich benannt.
So, das Thema Iran würde ich jetzt gerne abschließen und wir kommen zu weiteren Themen, die genannt worden sind. Herr Warwick hat die erste Frage. Dann versuchen wir uns möglichst schnell zu halten.
Versuchen wir es. Frau Baerbock hat sich jüngst beim öffentlichen Auftritt bei Maischberger als Zitat Chefdiplomatin der Vereinten Nationen bezeichnet. Der höchste diplomatische Vertreter der UN ist nach allgemeinem Verständnis und laut UN-Charta allerdings Generalsekretär Antonio Guterres. Da würde mich interessieren, teilt die Bundesregierung denn die Auffassung von Frau Baerbock, dass die Präsidentin der UN-Generalversammlung die Chefdiplomatin der Vereinten Nationen ist? Und wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage stützt sie diese Einordnung?
Ich kenne die Aussage von Frau Baerbock nicht und insofern kann ich sie nicht bewerten.
Aber ich hätte mich auch an Herrn Giese gewandt.
Ach so.
Ja. Damit er auch mal wieder.
Aber das ganz, ganz, ganz ähnlich formuliert wie der Regierungssprecher. Ich hätte dann dazu gefügt, dass es natürlich so ist, dass die Präsidentin der Generalversammlung auch qua Wahl für die Generalversammlung spricht. Und möglicherweise ist das gemeint. Aber vorausschicken, dass ich das nicht interpretieren werde. Aber vielleicht für Sie als Interpretationshilfe, wenn Sie es selber versuchen.
Gut, noch ganz kurze Nachfrage. Diese Selbstbezeichnung als Chefdiplomatin der Vereinten Nationen geht ja deutlich über ihre tatsächlichen Befugnisse hinaus. Da würde mich interessieren, befürchtet denn das Auswärtige Amt, dass solche Überhöhung des Amtes durch eine deutsche Amtsinhaberin das Verhältnis zum UN-Generalsekretär oder auch zu anderen Mitgliedstaaten belasten könnte? Und gab es dazu vielleicht auch schon entsprechende Rückmeldungen?
Auch da würde ich Ihnen vielleicht einfach als Recherchehilfe vorschlagen, dass Sie mal schauen, es gibt ein Sekretariat der Vereinten Nationen, es gibt die Generalversammlung, das sind unterschiedliche Entitäten, aber das können Sie vielleicht einfach ergoogeln.
Frau Lacerda, zur Berlinale.
Ja, Herr Cornelius, wir haben jetzt inzwischen gehört, dass der Minister Weimer versucht hatte, mit der Berlinale Intendantin einen Aufhebungsvertrag zu schließen und das wurde nicht zugestimmt. Und das sieht so aus, als würde die Berlinale zu einer Causa werden. Und die Berlinale wurde fundiert auf eine Basis, sollte denn das Fenster zur freien Welt sein. Und inzwischen haben wir von vielen FilmemacherInnen gehört, dass sie nicht mehr zur Berlinale kommen werden, weil sie finden, dass die Meinungskorridore hier zu eng sind. Wie ist dieser Schaden überhaupt von dem Festival fernzuhalten, unabhängig davon, ob Trisha Tuttle die Intendantin bleibt oder nicht?
Sie haben jetzt sehr viele Prämissen gesetzt, die ich unter der Kategorie Meinung abheften würde. Ich kann Ihnen lediglich mitteilen, dass in der Mitte dieser Woche eine Aufsichtsratssitzung der Kulturveranstaltung des Bundes in Berlin GmbH KBB stattfindet. Diese Aufsichtsratssitzung wird natürlich mit Tricia Tuttle auch stattfinden. Es wird dort einen Austausch geben über die künftige Zusammenarbeit. Und alle Beteiligten wollen zu einem guten Ergebnis kommen.
Ich muss Sie widersprechen, Herr Cornelius. Also der Gewinner des Preises, der Regisseur Gelbe Briefe und Gelbe Briefe, hat selber angekündigt, er würde nicht mehr einen Film bei der Berlinale einreichen.
Das sind ja keine Prämissen. Ich habe dazu keine Stellung genommen. Sie müssen mir nicht widersprechen, weil ich dazu nichts gesagt habe.
Herr Steiner.
Ich ziehe zurück. Mach mal bilateral. Danke.
Herr Jung, dazu zu dem Thema Berlinale.
Angesichts der Angriff auf die Kunstfreiheit, steht der Kanzler noch, oder hat der Herr Weimar noch das volle Vertrauen des Kanzlers?
Diese Frage stellt sich doch gar nicht. Es ist doch vollkommen klar, dass die Bundesregierung Filmschaffende in ihrer Meinungsfreiheit in keiner Weise einschränkt. Ihre Prämisse, dass hier die Meinungsfreiheit eingeschränkt würde, ist nicht korrekt. Es findet keine Einschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit statt.
Entschuldigung. Sie müssen mir zuhören, Herr Cornelius. Es geht um die Kunstfreiheit.
Herr Jung, bitte.
Ja, aber das bitte. Kann ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen.
Versuchen Sie es mit einer Frage und nicht mit Belehrung.
Ja, wenn er mich falsch zitiert, ich habe nach der Kunstfreiheit gefragt, die in Gefahr ist. Also das ist ja die letzten Tage.
Dann hatte ich ja subsumiert in der Antwort. Kunst und Meinungsfreiheit, habe ich gesagt.
Ja, es geht um die Kunstfreiheit, weil der Minister für die Kunst zuständig ist. Hat er noch das volle Vertrauen des Kanzlers?
Diese Frage stellt sich nicht. Der Staatsminister für Kultur und Medien wird seine Arbeit uneingeschränkt weiterführen. Er hat sich ausführlich in einem Interview geäußert. Der Bundeskanzler hat sich mit einer Äußerung am Freitag gemeldet. Und insofern sehen wir jetzt mit großer Gelassenheit der Sitzung am Mittwoch entgegen und werden die Aufregung um diese Berlinale hoffentlich damit beenden.
Gut. Gibt es weitere Fragen dazu? Frau Lazzara,
ja, Herr Cornelius, nochmal. Ist der Minister an dem Verbleib von Frau Tuttle interessiert? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen soll es dann sein?
Es wird einen Austausch zur gemeinsamen Zusammenarbeit geben und hoffentlich am Mittwoch auch zu einem guten Ergebnis kommen.
Darf ich
kann dieser Sitzung Nachfrage? Nicht vorweggreifen.
Eine letzte Nachfrage. Und zwar, wenn der Minister die Frau Tuttle kritisiert darüber, dass sie ein Foto mit dem Filmcrew aus Palästina gemacht hat, was ja zu dem Gastgeber ganz und gar gehört, die ganze Zeit schon in der Berlinale. Was hätte sie machen müssen, um dieser Kritik nicht ausgesetzt zu werden? Hätte sie ihn aus der Bühne herunternehmen sollen? Ich war ja bei der Veranstaltung selber dabei, ich habe es auch hautnah erlebt. Hätte sie den Film gar nicht erst auszeichnen müssen dürfen oder ihn aus der Bühne rausnehmen müssen, bevor er dann dieses Statement abgegeben. Was wäre da die Alternative?
Ich glaube, das sind jetzt Spekulationen über Wenn-Dann-Konstruktionen. Das kann ich für den Staatsminister hier nicht auf der Bühne machen.
Herr Jessen noch mal dazu.
Herr Cornelius, bestreitet die Bundesregierung, dass BKM in den Tagen vor der Sondersitzung des Aufsichtsrates versucht hat, Frau Tuttle zur Unterschrift eines Aufhebungsvertrages zu bewegen?
Ich glaube, über diese Tage vor dieser Aufsichtsratssitzung gibt es so viele verwirrende und unterschiedliche Darstellungen, dass ich hier an dieser Stelle wirklich darum bitte, dass das interne Gespräche sind, dass diese internen Gespräche auch im Sinne der Vertrauensbildung der beiden Seiten dort bleiben werden und wir diese Fragen intern auf der bevorstehenden Sitzung lösen werden.
Ja, eben, weil es so viele auch widersprüchliche und verwirrende Meldungen gibt. Aber diese sich stabilisierende Meldung, dass es ein solches Unterfangen von BKM gegeben hat, deswegen doch der Versuch zu klären, bestreiten Sie, dass es einen solchen Versuch gegeben hat, Frau Tuttle zur Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags zu bewegen?
Ich glaube, die Aufklärung unterschiedlicher Darstellungen, Gerüchte ist jetzt keine Aufgabe, die ich hier auf der Bühne der Bundespressekonferenz vornehme. Das obliegt den beteiligten Parteien, sich auszutauschen, vertrauensvoll, ehrlich und dann für eine Klarheit zu sorgen, die allen die Möglichkeit eröffnet, vertrauensvoll weiterzuarbeiten.
So, dann noch zwei kurze weitere Themen. Herr Lieber zuerst.
Johannes Lieber vom ZDF. Ich habe eine Frage zum Sportfördergesetz, wahrscheinlich auch ans Bundeskanzleramt.
Und zwar sollte denn die Sportförderung gerade in Zeiten von so vielen, also so knappen Kassen, knappen Mitteln überhaupt noch Staatsaufgabe sein?
Das ist eine sehr prinzipielle Frage, da würde ich mich jetzt hierzu nicht äußern. Die Sportförderung ist Teil der Aufgabe des Bundes. Sie ist in den entsprechenden Gesetzen geregelt. Wir haben eine Staatsministerin, die sich darum kümmert. Also das ist jetzt eine sehr kategorische Frage, die Sie stellen, die ich plump mit Ja beantworten muss. Ja.
Dann noch eine Nachfrage dazu. Und zwar, es soll ja in Zukunft noch mehr auf Erfolg und auf Leistung geachtet werden. Das heißt auch, dass einige Sportarten im Zweifel hinten runterfallen. Was bedeutet das denn für die deutsche Sportlandschaft?
Das ist auch eine sehr breite Frage, die ich hier nicht beantworten kann. Ich finde Leistung und Erfolg im Sport immer ganz erstrebenswerte Maßstäbe, weil meistens geht es darum, dass man da gewinnt.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Herr Rusch noch zu einem anderen Thema.
Die Frage richtet sich ans Wirtschaftsministerium. Können Sie was zu den Gründen für das Veto des BMWE gegen eine Nichtverlängerung des Mandats der Wirtschaftsökonomin Ulrike Mahl-Meunier für den Sachverständigenrat sagen?
Die Amtszeit von Frau Professor Dr. Ulrike Mahl-Meunier läuft am 28. regulär aus. Des Weiteren habe ich nichts zu kommentieren und über eventuelle Nachbesetzung entscheidet das Kabinett und zu laufenden Abstimmungen, zu Personalabstimmungen würde ich mich jetzt hier nicht äußern.
Nachfrage, gibt es von Seiten des BMWE einen Wunschkandidaten oder schon einen Personalvorschlag?
Wie gesagt, zu Personalvorschlägen möchte ich die noch nicht feststehen, möchte ich mich nicht innerhalb der Bundesregierung äußern.
So, und die letzte Frage für heute hat Herr Rinke.
Ja, zum selben Thema. Ich hätte ganz gerne bei Herrn Kall und bei Herrn Cornelius nochmal nachgefragt. Jetzt hat sich Frau Grimm, also am Wochenende hat ungewöhnlicherweise der Sachverständigenrat diese Entscheidung der Nichtverlängerung kritisiert. Jetzt kommt heute Morgen Frau Grimm und distanziert sich von der Erklärung Ihres eigenen Sachverständigenrates. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, wie sehr dieser Rat der Wirtschaftsweisen eigentlich durch diese Personalie oder Nichtverlängerung beschädigt ist.
Sie anfangen? Ich kann damit anfangen. Der Sachverständigenrat ist ein Gremium, der die Bundesregierung berät. Und die Bundesregierung braucht das Vertrauen des Sachverständigenrates. Ich glaube, der Dialog sollte zwischen Sachverständigenrat und Bundesregierung stattfinden und nicht über die Öffentlichkeit. Und das wäre der Wunsch der Bundesregierung, dass das auch künftige Sachverständigenräte so tun. Der Austausch auch einzelner Gremienmitglieder nach dem Auslaufen, dem turnusgemäßen Auslaufen ihrer Berufung ist dabei ein üblicher Vorgang.
Okay. Ja, ich kann fürs BMF nur sagen, dass wir uns wie üblich zu Personalien und den Abstimmungen dazu in der Bundesregierung nicht von hier aus äußern, sondern das intern innerhalb der Bundesregierung besprechen.
Ganz kurz nachfragen an Herrn Kall, wären Sie für eine frühere Abberufung von Frau Grimm, weil die SPD ja das Vorschlagsrecht für diesen Posten hat?
So, ich habe ja gerade gesagt, Abstimmungen zu Personalien und Personalvorschlägen finden innerhalb der Bundesregierung statt und nicht hier in der Regierungspressekonferenz. Deswegen würde ich mich fürs BMF nicht dazu äußern.
Dann bedanke ich mich für heute. Danke für die Geduld und an alle Mitglieder der Bundespressekonferenz. Eine ausgesprochene Einladung an die heutige Mitgliederversammlung. Schönen Dank. Oh.